Willkommen im Modul 4 vom Node.js Einsteigerkurs. In dem Modul, im letzten Modul, geht es um die Möglichkeit, Web-Anwendungen mit Node.js zu erstellen. Dazu ist es möglich, eben über HTTP und HTTPS zu kommunizieren, und es gibt auch ein Framework, das uns die Aufgabe einfacher macht, Web-Anwendungen mit Node.js zu erstellen. Webkommunikation an für sich funktioniert folgendermaßen: Ich binde das HTTP oder auch alternativ das HTTPS-Modul an. Ich erstelle, so ähnlich wie wir es auf Modul 3 gesehen haben, für den Server einen Listener und bekomme dann einen Listener-Handler, den ich angebe, immer aufgerufen mit dem jeweiligen Request- und Response-Objekt in meiner HTTP-Kette. Das ist wirklich ein sehr, sehr einfaches, nacktes Modell, sprich performant, aber auch wirklich nackt. Es ist noch keinerlei Infrastruktur vorhanden, um zum Beispiel sowas wie Session Handling zu realisieren oder auch die Möglichkeit, eben ja Security mit einzubauen. All das, also die Möglichkeit besteht, aber all das ist nicht out of the box dabei. Das muss ich dann alles selber implementieren und realisieren. Wenn ich ein bisschen mehr abgenommen haben möchte, dann kann ich ein Framework verwenden, um eben Webanwendungen mit Node.js zu erstellen. Ein sehr populäres Framework ist Express.js. Man installiert sich das in der Regel global über npm install -g express und hat dann die Möglichkeit, von der Kommandozeile aus Express New My App als Beispiel einzugeben und bekommt ein entsprechendes Verzeichnis mit den notwendigen Verzeichniselementen und Artefakten, die zu dem Beispielprojekt dazugehören. Im Grunde erlaubt es einem Express relativ schnell einzusteigen. Es bietet grundlegende Mechanismen für Routen an. Das heißt, ich habe schon Routendefinitionen drin. Ich kann Routen auf meine entsprechenden Controller, die Templates rendern, verweisen, und ich habe auch Middleware vorhanden, die es einem zum Beispiel erlaubt, Form-Uploads entgegenzunehmen oder auch Session-Handling zu implementieren. Das Ganze ist natürlich einfacher ersichtlich, wenn man sich das in einer Demo mal anschaut. Obwohl wir in den Node.js-Tools von Visual Studio ein paar web-spezifische Templates zur Verfügung gestellt bekommen haben, habe ich mich entschieden, erstmal eine Node.js-Konsole-App zu öffnen und diese als Basis zu verwenden. Das Erste, was ich machen möchte, ist einen Webserver. Und einen Webserver zu implementieren, ist in Node.js wirklich trivial einfach. Also einen zu implementieren, der nichts anderes macht, wie auf einen Port zu lauschen und eine Antwort zurückzugeben. Dazu hole ich mir über Require das HTTP-Modul rein. Ich habe auch hier schon gesehen, es gibt alternativ die Möglichkeit, das HTTPS-Modul reinzunehmen. Wir nehmen uns das HTTP-Modul rein und können damit entsprechend anfangen, unseren Server zu implementieren. HTTP hat eine Funktion, die heißt Create Server. Nicht Create Client, sondern Create Server. Und ich bekomme hier einen Listener. Dieser Listener ist eine Funktion, der hat Request und Response als Parameter, und es ist vollkommen okay. Also normalerweise ist es besser, man schreibt Variablenamen aus, aber in diesem Fall ist Request und Response sowas von gesetzt in Node.js, dass es vollkommen okay ist, das bei diesen Kürzeln zu lassen. Die versteht im Prinzip jeder Node.js-Dev. Und sind auch kürzer zu schreiben. In dem Fall lassen wir es mal bei Request und Response mit REQ und RES. Das bedeutet, ich bekomme jetzt hier meine Anfrage rein, und ich möchte zuerst mal visualisieren, was bekomme ich denn eigentlich in meinen Listener rein, also in meinen Server. Und dafür gibt es einen Namensbereich, der heißt Util. Den hole ich mir über Require rein, und dieser Util erlaubt es mir, JSON-Objekte zu visualisieren, also JavaScript-Objekte zu visualisieren. So, und util.inspect heißt hier der Befehl, und dort können wir mal dieses Request-Objekt übergeben. Damit ich das auch in der Konsole dann lesen kann, machen wir einen Console-Log noch außenrum. und dann können wir entsprechend drauf schauen. Damit der Server auch funktional ist, muss ich auch entsprechend einen Horch-Befehl absetzen. Das machen wir jetzt hier über Listen und wir lauschen mal auf 8080 und können hier das Ganze mal im Debugger starten. Ich führe das mal aus. Wir horchen hier auf 8080. Ich öffne mal den Internet Explorer HTTP Localhost 8080. Und jetzt lande ich im Debugger. Natürlich kann ich jetzt hier in dem Debugger-Fenster auch dieses Request-Objekt aufmachen. Ich führe das Ganze mal trotzdem zu Ende aus. Und wir sehen jetzt hier in unserer Ausgabe, in unserer Konsolenausgabe, entsprechend den util-Output von diesem Inspect-Befehl. Und da sehen wir entsprechend, dass das Request-Objekt all diese verschiedenen Objekte beinhaltet und die entsprechend auch genutzt werden können, um Logik zu implementieren für unsere entsprechende App. Okay, machen das mal zu. So, also wir haben hier einen util-Inspect drin und nun müssen wir eine Antwort an den Client schicken. Das heißt, ich habe ein Request-Objekt reinbekommen, aber über das Response-Objekt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich schicke dir einen HTTP-Statuscode 200 und ich sage noch des Weiteren, dass du einen Content-Type von text/html zurückbekommst und im End übergebe ich dir dann halt, das ist Node.js. So, das ist jetzt die Implementierung meines Servers. Jeder Request, der über 8080 reinkommt, ruft die Funktion hier auf mit den zwei Parametern Request Response und ich schicke eine HTML-Seite, die nur aus dem Header 1 besteht, mit dem Statuscode 200 zurück, dass es entsprechend geklappt hat. Ich starte jetzt den Server, der Server lauscht. Wir können jetzt hier nochmal Localhost 8080 anmachen und ich bekomme dann die Ausgabe, das ist Node.js und hier entsprechend unsere util-inspect-Information und beim Refresh entsprechend, wenn ich das hier nochmal mache, sehen wir links, dass immer neue Requests reinkommen. Neben dem Server gibt es natürlich auch die Möglichkeit, als Client zu agieren und dafür gibt es im HTTP-Namensbereich das Request-Objekt beziehungsweise auch das GET-Objekt. Aber ich arbeite mal mit dem Request-Objekt. Das Request-Objekt erlaubt es mir nämlich neben GET auch Post-Methoden zu machen. Obwohl ich jetzt ein GET ausführe, mache ich das Request, weil wir dann eher auch sehen, wie das Ganze von der Funktion her aussieht, wenn wir einen Post machen würden. Ich mache jetzt hier mal eine Option-Deklaration. In dieser Option-Deklaration sage ich den Hostnamen, den ich aufrufen möchte. Brightline.io als Beispiel, das ist mein Blog, das Ganze auf Port 80 oder warum sollen wir meinen Blog nehmen? Nehmen wir doch gleich was anderes und zwar nehmen wir jetzt hier an der Stelle einfach msdnmicrosoft.com, Port 80 und sagen path ist das Root-Verzeichnis und die Methode ist get. So, dann deklariere ich jetzt dieses Request-Objekt, indem ich die Optionen übergebe, die ich aufrufen möchte und ich bekomme einen Function Callback mit der Antwort zurück. Und in dieser Antwort kann ich zum Beispiel sagen, log Status Code, das ist jetzt der Response.Status Code, der zurückkommt. Und ich kann auch noch die Header ausgeben, Headers, util.inspect, Response.headers. So, die zwei Sachen sollen mal gewesen sein. Um jetzt diesen Request entsprechend abzusetzen, muss ich einfach request.end aufrufen. Und damit wird dieser Request abgesetzt. Und ich starte das Ganze mal. Und da sehen wir Statuscode 301, also ein Redirect entsprechend auf die Seite msdnmicrosoft.com/en/us/default/rspx. Und die anderen entsprechenden Header, die mitgeschickt werden. Okay. Wir können natürlich auf das Request-Objekt über den Event-Emitter reagieren. Also wir könnten hier auch einen Fehler entsprechend abfangen, falls ein Fehler reinkäme. Error. Dann könnten wir schreiben console.error.r.message. Hätten wir einen Fehler abgefangen. Aber wir können auch zum Beispiel einfach uns die Daten anzeigen lassen, die in diesem Request zurückkommen. Und zwar chunkmäßig, weil es ja ein Stream ist, der wiederum zurückkommt. Und dieses Konzept zieht sich wirklich durch. Ich habe Event-Emitter und Streams, die immer in Zusammenarbeit Sinn ergeben. Insofern kann ich hier auf den Event warten, Data, und bekomme dann den Chunk rein, der mir dieses Stream zurückliefert, und kann den hier einfach mal ausgeben. Chunk plus Chunk. So, wenn ich das jetzt nochmal starte, dann sehen wir die komplette Seite, die jetzt hier in die Konsole rausgerendert wurde. Okay, wir können auch eine Art Proxy machen. Dazu lösche ich das mal hier alles. Und wir haben jetzt hier unseren Webserver oben. Und wir bauen uns jetzt sozusagen unseren eigenen kleinen Microsoft Com-Proxy. Was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme HTTP und jetzt nicht Request. Da wir keinen Post machen, sondern eh nur ein Get, kann ich auch Get benutzen. Gebe ein Microsoft MSDN Com und habe dann die Funktion, die mir ein Response-Objekt zurückliefert. Und dieses Response-Objekt ist ein Readable Stream. Das bedeutet, ich kann den auch pipen. Und zwar auf mein Response-Objekt hier oben, das ein Writable Stream ist, um es dann entsprechend in die Ausgabe zurückzugeben. Starten wir das einfach mal. Unser Webserver läuft. Ich mache jetzt meinen Browser auf. Ich gehe jetzt auf die Seite HTTP localhost 8080 return und bekomme jetzt auf HTTP localhost 8080 mein Microsoft MSDN online, wobei jetzt hier die Subframes nicht angezeigt werden, weil ich die nicht durch Proxy. Machen wir das vielleicht doch mal mit einem Block, das nicht ganz so kompliziert aufgebaut ist wie die Microsoft-Seite. Mit meinem Block zum Beispiel starten das nochmal. HTTP localhost 8080. Und hier, das ist jetzt mein Block, der jetzt hier 1:1 durchgestreamt wird auf die Seite. Und wenn wir jetzt hier irgendwo drauf gehen, landen wir dann auf der eigentlichen URL. Aber so lässt sich zum Beispiel ganz einfach eine Ausgabe von einem Stream in den anderen umleiten. Und hier sehen wir dann die Mächtigkeit dieses Konzepts an diesem ganz einfachen Beispiel. Als letztes möchte ich noch zeigen, wie man Web-Anwendungen mit Express.js erstellen kann. Dazu nehmen wir mal zwei Dinge. Zum einen mache ich das mal von der Kommandozeile aus. Dazu gehen wir ins Temp-Verzeichnis und ich schaue mal ganz kurz, ob Express installiert ist. Es ist noch nicht installiert, das heißt, ich installiere mir jetzt zuerst einmal Express.js. Dazu muss ich allerdings Admin-Rechte haben. Und deshalb starte ich jetzt mal ganz kurz die Konsole im Admin-Modus und installiere mir jetzt Express.js global mit dem -g-Flag. Das heißt, er geht in die npmjs.org-Registry-Seite, lädt sich Express.js runter, alle Abhängigkeiten, und installiert diese global für mein System, sodass ich diese nutzen kann. Und jetzt habe ich, wenn ich mal kurz wieder auf leer gehe, Express --version, die Version installiert, 3.4.6, und kann auch schauen, welche Befehle es alles hier gibt. Und dann sehen wir die Usage-Befehle, und in dem Fall sagen wir jetzt einfach Express Node Web App. Und dann erstellt er ein Verzeichnis Node Web App mit ein paar zugehörigen Artefakten. Und ich kann in dieses Verzeichnis wechseln, cd Node Web App, und npm install ausführen, damit die entsprechenden Node.js-Module, die diese Express-Anwendung benötigt, nachinstalliert werden in das entsprechende Node_Modules-Verzeichnis. Das ist jetzt auch fertig soweit. Und da sehen wir jetzt hier, dass die App.js da ist. Dann machen wir ganz kurz type package.json. Hier sehen wir auch entsprechend, dass diese zwei Abhängigkeiten da sind. Express in der Version 3.4.6 und Jade. Jade ist ein Template-Engine, die es einem erlaubt, Template in ganz einfacher Syntax zu schreiben für Express.js. Wir sehen auch zusätzlich hier noch einen Start-Mechanismus. Über dieses Start-Skript habe ich nämlich die Möglichkeit, statt Node-App.js direkt immer einzugeben, kann ich auch eingeben npm start und er startet mir dann automatisch den entsprechenden Node-Express-Server mit Node-App.js. Und das können wir kurz evaluieren, indem wir auf http localhost 3000 gehen. Dann läuft entsprechend hier Express mit Welcome to Express und hier die Ausgabe entsprechend. Ja, brechen wir ab. Exit. Und das brechen wir auch ab. Gut. Das Ganze geht natürlich auch mit den Node.js Tools in Visual Studio. Dazu gehe ich auf Project New. Und wir haben ja hier die verschiedenen Templates und eines der Templates ist eben ein Express Application oder für Windows Azure schon präpariert. Der Unterschied ist, dass hier noch zusätzlich ein paar Konfigurationsschritte mit dabei sind in der Solution. Nehmen wir mal die Blank Express App und erzeugen eine. Dann sagt er mir ebenfalls, dass hier ein paar Abhängigkeiten fehlen. Ja, installiere die mir bitte nach. Und dann führt er auch eben diesen npm install aus in unserem Verzeichnis, damit die Abhängigkeiten vorhanden sind, damit eben Express richtig funktioniert. Und hier sehen wir dann auch die Abhängigkeiten. Also in dem Fall hat er jetzt Express auch lokal installiert und nicht die globale Instanz genommen, die wir schon auf dem System hatten. Das ist aber jetzt nicht schlimm für diese Demo. Gut, dann sehen wir hier die App.js und in der App.js gibt es schon ein paar Dinge, die sind deutlich ein bisschen größer. Zum einen gibt es hier verschiedene Module, die reingenommen sind. Ein paar sind bekannt aus Node, wie diese zwei. Ein paar sind anwendungsspezifisch und Express ist eben Express-spezifisch. Express ist wie gesagt eine App und hier in dieser App setze ich nun ein paar zusätzliche Anweisungen, zum Beispiel, wo befinden sich die Views meiner Anwendung, welcher Port soll genommen werden und welche View-Engine soll genommen werden. Wo liegt mein Favorite-Icon? Wie wird geloggt? Dann gibt es ein JSON-Modul, ein URL-Modul, ein Router-Modul und noch eine Middleware, die es mir erlaubt, aus der Public, im Public-Verzeichnis, also wirklich nur statische Dateien abzulegen und die werden dann 1:1 rausgesurft über die entsprechende Anweisung hier, dass eben hier ein Static-Verzeichnis vorhanden ist. Okay. Dann gibt es eine Definition, die heißt app.get auf slash roots index und app.get slash users, eine Userlist. Also es gibt zwei Routen, die hier vorhanden sind und dann wird der Server erstellt und er lauscht einfach dann auf den Port, der übergeben wurde, in dem Fall 3000. Die Verzeichnisstruktur selber sieht ein bisschen aus wie bei einer MVC-App, nur ein bisschen nackter, also die Route direkt behandelt sozusagen. Das, was wir als Ergebnis sehen werden, in dem Fall ist es wirklich ein eigenes Modul, das wieder Request-Response reinbekommt und hier einen Render rausgibt. Diese Render-Funktion kommt, wie gesagt, auf dieses View-Template-Index und übergibt die Daten mit diesem JSON-Objekt, in dem Fall einen Key-Titel mit dem Wert Express. Und Index ist hier in der View definiert. Schauen wir uns mal kurz so eine Jade-View an. Extends Layout, das heißt, es gibt ein Master Layout und dort gibt es jetzt hier einen Block Content mit dem Header 1, wo dann die Zuweisung der Variable Title drin ist und hier auch mit einem entsprechend Template-Argument Title, wo ein P-Tag gerendert wird und wir können vielleicht mal hier ein zweites, das ist Node.js hinzufügen, dass wir entsprechend hier auch eine Änderung haben. Wenn ich das jetzt hier starte, dann wird zusätzlich noch der Webbrowser gestartet auf 1337 Und unser Index Template Express, Welcome to Express, das ist Node.js ausgegeben. Und wir haben ja noch diese Users-Route. Respond with a resource steht dran. Oder hieß es nur User? Ne, ich glaube, Users war schon richtig. Und die wird dann auch ausgeführt. Ich habe noch gar nicht geschaut, was in der Users-Route eigentlich definiert ist. Respond with a resource, das ist genau das, was hier definiert wurde. Das wurde auch ausgegeben.